Wir sind bei demselben Thema eigentlich wie beim letzten Mal. Wir hatten ja über Krankheit und Gesundheit gesprochen und machen heute da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Aber da unser Gedächtnis ja schwach ist, will ich kurz rekapitulieren, was wir das letzte Mal gemacht haben und wo wir aufgehört haben. Thema habt ihr nicht vergessen, Krankheit, Gesundheit habe ich eben genannt. Ich habe zunächst mal einfach festgestellt mit dem Buddha, dass Krankheit eine Gegebenheit der Existenz ist, dass sie zum Leben gehört und man damit zu tun hat. Dann hatten wir uns die Frage gestellt, wo kommt sie denn her? Warum taucht das Phänomen in unserer Existenz überhaupt auf? Hauptantwort: Verletzen. Wer den Körper anderer Wesen verletzt, beeinträchtigt, erfährt Beeinträchtigung bei sich selbst. Stellte sich die nächste Frage, wie geht man mit Krankheit um? Da haben wir uns, glaube ich, am meisten mit beschäftigt, weil es da sehr viele Ansätze gibt. Den naheliegenden Ansatz, ja, man führt ein Leben, damit man nicht krank wird. Wenn man krank wird, geht man zum Arzt. Vielleicht ernährt man sich richtig, nimmt Medizin ein und all das, was so zu den ganz nahen Dingen einfach des Lebens gehört, wo man gar nicht viel drüber reden muss, weil man das so macht. Ein bisschen anderer Gesichtspunkt war schon dieser psychosomatische Teil, dass also Krankheit nicht nur physische, organisatorische Antworten brauchen, sondern immer auch eine Stellungnahme des Geistes, dass da hilfreiche Betrachtungen und Überlegungen möglich sind. Und ein nächstes Thema, das haben wir relativ kurz gestreift, soweit ich das erinnere, waren die sozialen Beziehungen, die in Krankheitssituationen auch immer eine Rolle spielen. Wer hilft wem, wer kann wem helfen? Und den letzten Punkt, den haben wir nur angetippt, und das ist eigentlich der springende Punkt, der entscheidende Punkt. Wie ist das richtige Verständnis von Krankheit und Gesundheit? Ja, wie ist die angemessene innere Haltung dazu, also die Stellungnahme, die wir zu diesem Phänomen machen oder haben? Und da habe ich eigentlich nur einen Aspekt genannt, den der Buddha mit dem Wort Rausch, ja, Lebensrausch, beziehungsweise hier speziell Gesundheitsrausch meint. Weil viele Menschen, denen es im Moment gerade gut geht, das Gefühl haben, das ist immer so. Das heißt, eine wesentliche existenzielle Tatsache einfach ausblenden. Sprich, blind sind für diese Tatsache. Und diesen Aspekt der Blindheit, der Krankheit gegenüber, greife ich jetzt auf und führe ihn noch ein bisschen weiter, weil uns das Thema öffnet, mit dem wir uns heute Abend schwerpunktmäßig beschäftigen. Und das, was ich zunächst mal antippen will, ist einfach die Tatsache, dass es Menschen gibt, die Krankheit sehen, aber doch nicht sehen. Und da will ich den Buddha erstmal zu Wort kommen lassen. Wahrlich, wahrlich, der unkundige Weltling, selber der Krankheit unterworfen, ohne der Krankheit entgehen zu können, ist bedrückt, entsetzt und ekelt sich, wenn er einen Erkrankten sieht. Sich selbst aber lässt er außer Acht. Doch auch ich bin ja der Krankheit unterworfen, kann der Krankheit nicht entgehen. Sprich, wir alle haben automatisch drauf sowas wie eine negative emotionale Reaktion, wenn man mit Krankheit konfrontiert ist. Da sagt man nicht Hurra, ja, drauf, sondern ist innerlich ein bisschen zurückhaltend, schreckt vielleicht zurück und blendet oft, wie der Erwachte hier sagt, die eigene Betroffenheit aus. Man sieht da jemanden, aber sagt, was habe ich eigentlich damit zu tun? Die eigene Zuständigkeit, sage ich mal, wird nicht zur Kenntnis genommen. Man hält das für normal, aber sich nimmt man außen vor. Das heißt, eine Lebenstatsache, die elementar ist, nimmt man nicht so ernst, wie sie ernst genommen werden muss. Echt? Und ich habe vorhin das Stichwort Rausch ja schon mal genannt. Das weiß jeder noch aus eigener Erfahrung. wo immer Rausch ist, ist dann auch mal eine Katerstimmung, weil rauschhafte Zustände nie andauern und man irgendwann die Quittung dafür mal kriegt. Und diese Quittung schildert der Buddha in einer Lehrrede sehr deutlich, das ist die 130. Lehrrede der mittleren Sammlung. Da geht es um die sogenannten Götterboten. Und da wird genau über jemanden berichtet, der so ein Tatsachenblinder ist, aber nach dem Tod sozusagen die Quittung dafür erlebt, weil er die Folgen seines eigenen Tuns bzw. Nichttuns dann unmittelbar vor Augen hat. Das heißt da in dieser Rede, dass dieser Verstorbene Yama, das ist der Todesgott, wird er oft genannt, vorgeführt wird und der nimmt ihn mal zur Brust, der holt ihn sich mal bei. Ein solcher, so gemeint ist dieser Tatsachenblinder, ein solcher wird über den dritten Götterboten befragt und ausgeforscht. Lieber Mann, hast du nicht bei den Menschen den dritten Götterboten erscheinen sehen? Er aber antwortet, ich habe ihn nicht gesehen, Herr. Da sagt der Richter der Schatten zu ihm, lieber Mann, hast du nicht bei den Menschen eine Frau oder einen Mann gesehen? Unwohl, leidend, schwer krank, in Kot und Harn beschmutzt, daliegend, von anderen gehoben, von anderen bedient? Er aber antwortet, das habe ich gesehen. Da sagt der Richter der Schatten zu ihm, lieber Mann, da du verständig geworden, erwachsen warst, hast du bedacht, auch ich bin der Krankheit unterworfen, habe die Krankheit nicht überstanden, wohl denn günstig will ich wirken, in Werken, in Worten, in Gedanken? Er aber antwortet, ich konnte es nicht, Herr, ich war unachtsam. Da sagt der Richter der Schatten zu ihm, lieber Mann, aus Unachtsamkeit hast du nicht günstig gewirkt, in Werken, in Worten und in Gedanken. Da wird man dir, lieber Mann, eben nur also begegnen wie einem Unachtsamen. Du selber hast ungünstige Tat getan, du selber hast die Ernte davon einzutragen. Wer ist Yama? Yama ist nicht irgendetwas ja, an sich Existierendes. Yama ist, wenn man so will, der bildgewordene Vollstrecker des Karma-Gesetzes. Nichts anderes. Ist keine Instanz, die da irgendwo richtet, sondern Yama ist nur das Bild dafür, was sich karmisch austrägt. Und man kann auch sagen, das ist der bildgewordene Prozess dieser inneren Auseinandersetzung. Das eigene Gewissen, das eigene bessere Wissen meldet sich jetzt und sagt, warum hast du aus deinem Leben nichts anderes gemacht? Insgesamt erscheinen in dieser Lehrrede 5 Götterboten, die brauchen wir nicht alle zu bereden, weil sie im Kern ja dasselbe aussagen. Also einmal Alter, Krankheit, Tod und nochmal speziell geboren werden, immer wieder geboren werden und auch weltliche Strafe empfinden. Und das können wir beiseite lassen. Wir können ja exemplarisch den dritten Götterboten nehmen, den ich eben erwähnt habe, weil wir uns ja mit Krankheit beschäftigen. Und alle 5, speziell auch der dritte, ist etwas, was in unserer Existenz vorhanden ist und steht im Kern für die Wandelbarkeit, für die Vergänglichkeit unseres Daseins, steht zugleich aber auch für die karmische Gesetzmäßigkeit, dass man immer nur das erlebt, was man selbst irgendwann einmal getan hat. Und das ist genau ein Beispiel dafür, dass man etwas sieht und es doch nicht sieht. Weil man entweder aus Lässigkeit, aus Desinteresse, aus Überheblichkeit, aus irgendwelchen Gründen der Unachtsamkeit nicht hinschaut, wie funktioniert das Leben wirklich, was geht mich an und vor allen Dingen die Zukunftsdimension aus dem eigenen Leben entlässt oder keine Rolle spielen lässt. Man lebt aus der Situation heraus, aus dem momentanen Impuls, folgt dem nach, was im Moment Spaß macht, im Moment interessant ist, aber man hat nicht diese Dimension im Auge, dass Ursache und Wirkung sich speziell auch jenseits des Todes noch manifestiert. Und das ist dann der Yama, den wir hier irgendwo haben, der dann sagt, so, jetzt erinnere dich doch mal, was du mit deinem Leben gemacht hast. Und die Situation ist halt die, die unangenehm ist. Das kennt man aus sonstigen Lebenssituationen auch. Man bereut das, was man hätte doch besser machen können, aber in dieser Situation ist es zu spät. Ich will das mal konfrontieren jetzt mit dem Bodhisattva, also mit dem werdenden Buddha, der genau diese Eigenschaften nicht hatte, beziehungsweise der als Gegenpol in dieser Situation zu sehen ist. Der Bodhisattva als ein junger Mensch hatte nämlich eine ganz andere Lebensperspektive. Er hat irgendwann mal für sich formuliert, ja, wenn man sich anschaut, wie die Menschen sich verhalten, dann haben die entweder, er nennt es dann heilige Ziele oder unheilige Ziele. Sagen wir, Neumann übersetzt heilig oder unheilig. Es sind edle Ziele oder unedle Ziele. Arya oder Anarya, also weltlich vordergründige oder tiefer reichende. Und der Buddha stellt, oder der werdende Buddha, muss man an dieser Stelle sagen, stellt sich jetzt selbst die Frage für seine eigene Existenz. Was ist aber das unheilige Ziel? Da sucht jemand, selber der Krankheit unterworfen, was auch der Krankheit unterworfen ist. Was ist aber das heilige Ziel? Da ist einer, oder da sucht einer, selber der Krankheit unterworfen, das Elend dieses Naturgesetzes merkend, die krankheitlose, unvergleichliche Sicherheit, die Wahnlöschung. Das ist eine ganz andere Situation als diese Yama-Situation. Und der junge Buddha, der werdende Buddha, muss für sich selbst bekennen, ja, wenn ich mich angucke, mein Leben angucke, dann folge ich bis jetzt auch unedlen Zielen. Warum? Ich selber werde krank. Und mit was beschäftige ich mich? Mit anderen Menschen, die auch krank werden. Seien es die Eltern, seien es die Partner, seien es die Kinder. Und seien es, damals agrarische Situation, die Schafe, die Hühner und was man sonst so an Lebewesen hat. Das ist mein Leben. Selbst der Vergänglichkeit unterworfen, gucke ich auf Dinge, die genauso vergänglich sind. Und er fügt hinzu, was wir gar nicht so als Krankheit oder der Krankheit unterworfen betrachten würden, auch die materiellen Dinge. Er sagt, auch Gold und Silber wird geboren, altert und stirbt. Und auch Gold und Silber hat Krankheitserscheinung. Also universell ist der Wurm drin, vielleicht kann man das so sagen, da ist ein Konstruktionsfehler drin von vornherein. Und das ist der Grund, warum er sich entscheidet, ich werde nicht in diesem allgemeinen Lebenstod so mit weiterschwimmen, wie sie es alle machen, sondern ich werde diese tiefe Einsicht, dass das meine Lebenssituation ist und dass sie unvollkommen ist, nutzen, um eben das Todlose, das Krankheitlose zu suchen und zu finden. Seine Konsequenz war, wissen wir, dass er das Haus verlassen hat und nach 7 Jahren intensiven Trainings und Suchens auch ein Buddha geworden ist. Das heißt, damit auch die Krankheit überwunden hat. Und wenn man den Gesichtskreis ein bisschen erweitert, dann wird man feststellen, dass das das Grundthema aller Buddhas ist. Das war jetzt nicht nur die Spezialität sozusagen unseres Buddha Shakyamuni, des historischen Buddhas, sondern alle Buddhas sind an diesem Punkt, wo sie Aufmerksamkeit entwickeln für das, was wesentlich ist. Und so wird es auch von dem Vorzeit-Buddha Vipassi berichtet. Und von dem wird ja immer erzählt, dass er diese 4 berühmten Ausfahrten gemacht hat mit seinem Wagenlenker in den Park. Klammeranmerkung, dem historischen Buddha oft zugeschrieben, aber es ist eigentlich etwas, was Vipassi erlebt hat. Und da wissen wir da, ich glaube, die 3. Ausfahrt, ja, ist genau das passiert, was dem Buddha vorher so dann deutlich geworden ist. Er fährt da in die Landschaft, guckt sich das alles an. Ach, was ist das alles so schön? Auf einmal sieht er da einen liegen, der so ein bisschen eine andere Figur macht als der Rest der Personen unterwegs. Und dann fragt er seinen Wagenlenker, ja, was ist denn das? Ja? Und der muss ihm erklären, ja, das ist ein Kranker. Ja? Und auch hier die andere Reaktion, eben nicht das Weggucken, sondern die folgende Frage stellen. Wie aber, bester Wagenlenker, bin auch ich der Krankheit unterworfen? Nicht? Kann der Krankheit nicht entgehen? Antwort. Auch du, Hoheit, und wir alle sind der Krankheit unterworfen, können der Krankheit nicht entgehen. Reaktion. Wohlan denn, bester Wagenlenker, es ist genug für heute mit der Gartenfahrt und lass uns gleich zum Schlosse zurückkehren. Sehr wohl, Hoheit, sagte da gehorsam der Wagenlenker zu Vipassi, dem Prinzen, und er fuhr nun gleich nach dem Schlosse zurück. Da hat denn Vipassi im Schlosse zurückgezogen, schmerzlich betroffen darüber gebrütet. Oh Schande, sag ich da, über die Geburt, da ja doch am Geborenen das Altern zum Vorschein kommen muss, die Krankheit zum Vorschein kommen muss. Ja. Also wir sehen hier jemand, der auch, wie wir alle, mit Krankheit konfrontiert ist, aber ganz anders reagiert, als man normalerweise reagiert. Das Erste ist, er nimmt zur Kenntnis, das gibt es. Und zweitens, er muss zur Kenntnis nehmen, auch ich bin betroffen. Ja, das ist etwas Universelles. Krank sein heißt nicht, irgendeine Ausnahmeerscheinung zu sein, sondern krank sein heißt nur darzustellen, was ich vorhin den Konstruktionsfehler im Leben schon genannt habe, den man einfach nicht wegkriegt. Wo Körperlichkeit ist, ist dieser Wurm sozusagen auch mit gleich angelegt. Und die nächste Schlussfolgerung, die er zieht, man muss was tun. Na klar. Aber man muss nicht nur gucken, ja, habe ich jetzt eine Salbe für mein Wehwehchen? Und das ist Buddha-Dimension oder geistige Dimension eines Bodhisattva. Welche Lösung gibt es denn, die A für alle gilt und die generell gilt, sozusagen universale Anwendungsmöglichkeiten? Ja, der will den Konstruktionsfehler beseitigen. Und dazu hilft ihm die berühmte vierte Ausfahrt, wo er diesen Pilger, diesen Asketen, diesen Mönch sieht, wo er das erste Mal in seinem Leben zur Kenntnis nimmt, da gibt es andere Orientierung im Leben, die also nicht nur weltlich vordergründig gucken, wo geht's hin, sondern wirklich ans Ende auch der Entwicklung gucken und die letztendlichen Möglichkeiten der Existenz auch eröffnen. Und damit haben wir uns ein Stück weit herangetastet an die Frage, welche Heilungsmöglichkeiten gibt es denn überhaupt? Wir haben so ein bisschen abgegrast, welche Aspekte zum Thema gehören, aber interessant ist ja, wie geht man mit Krankheit um? Und zwar nachhaltig. Und die Antwort, die man geben kann, hat so drei Aspekte. Man kann einmal fragen, was tut man denn in der unmittelbaren Situation hier und jetzt? Darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen. Was tut man denn mittelfristig, ja, auf Perspektive? Und was tut man unter dem Gesichtspunkt, ja, subspecie aeternitatis, sagt der Lateiner, ja, auf die Ewigkeit hin betrachtet, generell gesehen. Und ich fange an, noch ein bisschen zu rekapitulieren, was Heilungsmöglichkeiten in Bezug auf Sofortmaßnahmen angeht. Da muss man zunächst mal rekapitulieren, dass alles, was uns an Beeinträchtigung, an körperlicher Beeinträchtigung widerfährt, immer Ernte aus einer karmischen Konstellation ist. Das kommt ja nicht von ungefähr, es ist kein Zufall, dass es auftaucht. Und genauso sind die Heilungsmöglichkeiten, die uns im Moment zur Verfügung stehen, abhängig davon, in welcher karmischen Konstellation ich mich momentan befinde. Vielleicht habe ich, wie unser vorangehendes Beispiel, einfach weggeguckt, was mich angeht, was andere angeht, oder habe ich da mehr in die Situation eingebracht. Und da ist es ganz offensichtlich, dass die Situation für die Einzelnen sehr, sehr unterschiedlich ist, eben wie unterschiedlich auch die karmische Konstellation ist. Zum Beispiel, ich nenne ein paar allgemeine Gesichtspunkte. Macht es einen Unterschied, ob man in einem Land geboren ist, wo, wie bei uns, das allgemeine Gesundheitssystem ausgebaut ist, oder ob ich irgendwo im Kongo lebe, wo das fast nicht vorhanden ist? Ob ich in einer Situation lebe, wo medizinische Technik, Medizin, ja, Tropfen, ja, Medizin im engeren Sinne vorhanden ist, oder ob ich nichts habe. Ob ein Vorsorgesystem, Versicherungssystem für alle da ist oder wie in manchen Ländern nur für wenig privilegiert. Ob es diagnostische Möglichkeiten gibt, wo alle Leute nur dastehen und sagen, keine Ahnung, was das ist, du hast was, aber ich weiß nicht, was du hast. Und last not least, ich glaube, ich habe es schon genannt, die finanzielle Situation, kann ich mir das erlauben? Kann ich mir die Medizin in der Apotheke holen oder kann ich sie mir nicht leisten? Das ist die allgemeine Situation, aber das wird dadurch noch ein bisschen kompliziert, dass die individuelle Lebenssituation auch nochmal sehr variantenreich ist. Also stellen wir uns vor, wir haben einen Herzinfarkt in Frankfurt auf der Zeil. Ja, Glücksfall. In 10 Minuten ist einer da und du bist gerettet. Oder du machst gerade Amazonas-Rundfahrt oder eine Bergwanderung irgendwo auf dem 3000er und es erwischt dich und ja, dann sieht die Sache ganz anders aus. Ja. Oder man hat einen Beinbruch, der Arzt weiß sofort, Bein ist gebrochen, da muss es schienen, in 4 Wochen kannst du wieder Trampolin springen. Oder hat eine Krankheit, wo die Ärzte seit Jahren suchen und finden nichts, weil es irgendwas Verborgenes, Verstecktes ist. Ja. All das gibt's. Und Unterschied ist, ob ich einen Schnupfen habe, der in 14 Tagen wieder weg ist, oder ob ich eine chronische Angelegenheit habe, die mich unter Umständen viele Jahre, Jahrzehnte, ein ganzes Leben lang verfolgt. Also an diesen Beispielen sieht man, dass die Frage von Heilungsmöglichkeiten, was Zeit angeht, sehr, sehr unterschiedliche Dimensionen hat. Und deshalb sind auch die Heilungschancen sehr unterschiedlich. Und da will ich nur, weil wir vorhin über Pali gesprochen haben, wenigstens mal ein Pali-Wort loslassen, was sehr interessant ist und zeigt, wie relativ nur Heilungsmöglichkeiten bei uns Menschen möglich ist. Denn dieses Pali-Wort für Gesundheit heißt Abhabada. Wir sagen Gesundheit dazu. Aber im Pali heißt es wörtlich wenig Krankheit. Wenig Bedrängnis. Da ist gar nicht die Rede davon, dass der Automatismus völlig geschmiert läuft, dass es immer 100% ist, sondern wer gesund ist, ist im Grunde nur wenig krank. Ja? Und das gibt zu denken. Und deshalb will ich den einen Satz nochmal vorlesen, der im Gespräch zwischen Anatta Pindiko und dem Buddha gefallen ist, ein Satz, der gefallen ist. Sieh ich wahrlich, ist dieser Körper gebrechlich und empfindlich. Wenn einer einen solchen Körper herumträgt und ihn auch nur für einen Augenblick als krankheitsfrei ausgibt, was sollte dies anders sein als Torheit? Das ist die Beschreibung unserer Lebenssituation. Und damit sollte auch deutlich geworden sein, dass es nicht nur darum geht, wo finde ich jetzt die Tablette für meinen Kopfweh, sondern dass man da wirklich in eine ganz andere Dimensionen von Betrachtung hineingehen muss. Deshalb jetzt in der zweiten Runde, wie sieht es denn mittelfristig aus? Wie kann man denn mittelfristig Gesundheit erwerben? Und da ist natürlich die Situation der Deva, also der übermenschlichen Wesen, interessant. Hier insbesondere der sinnlichen Gottheiten, die uns noch relativ nahe sind. Von denen wird ja gesagt, dass sie keinen Ularika-Kaya haben, keinen grobstofflichen Körper, sondern einen sogenannten Dibha-Kaya, einen feinstofflichen Körper. der viele Eigenschaften eben nicht hat, die wir zu ertragen haben. Dieser Dibbakaya, nein, das war anders. Ich habe nicht in Erinnerung, dass irgendwo in den Lehrreden darüber die Rede ist, dass dort so grobe Krankheiten auftauchen. Hier werden es da auch noch Behinderungen auftauchen. Aber von Krankheiten selbst ist da überhaupt nicht die Rede, also von so Einschränkungen, über die wir die ganze Zeit geredet haben. Ganz im Gegenteil wird da immer davon gesprochen, dass da die körperlichen Existenzbedingungen sehr, sehr gut sind. Eines ist zum Beispiel die erhöhte Sinnesfähigkeit. Also all das, was wir an Sinnesorganen und Sinnesfähigkeiten haben, ist dort nochmal geschärfter, nochmal präziser, unbehinderter. Also ein Deva mit Brille habe ich noch nicht gesehen jetzt. Dann wird gesprochen von einer ungewöhnlichen Mobilität. Nicht? Also ihr wisst ja selbst, was Mobilität heißt, wenn ihr hierher kommen wollt. Wie umständlich das manchmal ist, wie lange das dauert. Bei den Devas mit ihrer Art von Körperlichkeit ist das eine Frage des Wollens, wo man gerade irgendwo auftaucht. Dann hätten wir das Thema Lebenskraft und Ausdauer. Wie oft sind wir ausgepowert, selbst wenn ein normaler Arbeitstag ist, wenn nicht irgendwas ganz Besonderes ist, sondern wir sind abends schon kaputt und schlapp. Ja? Bei den Devas heißt es ja, Power-Energie ist da überhaupt kein Problem. Bettlägerigkeit oder so, Müdigkeit, kennen die vielleicht von früher, aber nicht aus eigenem Erleben. Und das Letzte ist, wir sind bei körperlichen Eigenschaften Schönheit. Also da sind wir ja alle schon sehr weit fortgeschritten, aber von den Devas heißt es ja gerade, dass ihre Körperform ausgesprochen ästhetisch und schön ins Helle, ins Licht, ins Strahlende hineingeht. Also da sieht man schon, dass selbst diese Entwicklung vom menschlichen Bereich in den Deva-Bereich eine Entwicklung ist, die auch etwas mit Gesundheit und mit Gesundung zu tun hat. Wobei ich jetzt ein bisschen schematisch vereinfacht habe. Ich denke, dass es da auch alle Zwischengrade noch gibt. Es tut nicht von 100 auf 0 gleich, ja? Sondern da gibt es auch alle Zwischenmöglichkeiten noch. Aber in der Tendenz gilt, je höher das in dieser Hierarchie geht, je höher die Wiedergeburt in dieser Götterhierarchie erfolgt, umso weniger ist physische Krankheit ein Thema. Und bei den Brahmas, die also jenseits der Sinnenwelt leben, die geistig vorgestellte Körper nur haben, braucht man über Krankheit überhaupt nicht zu reden. Und bei den Arupa-Gottheiten, die gar keinen Körper haben, ja, wenn man keinen Körper hat, wenn man keine materielle Gestalt hat, wie soll man da krank werden? Ja. Jetzt kommt das große Aber. Nee, noch nicht Aber. Wir müssen nochmal überlegen. Gesund werden über die Deva-Strategie. Wie macht man es? Wie kommt man denn dahin, dass man in diesem Lebensbereich auch erscheint? Ein Vers aus dem Dhammapada, der das sehr gut zusammenfasst. Sei wahrhaft, diene nicht dem Zorn und gib, wo man um Hilfe fleht. Durch diese drei Eigenschaften erhebst du zu den Göttern dich. Vier Zeilen steckt sozusagen die Grundbotschaft drin. Zwei allgemeine Aussagen, an der Wahrheit orientiert sein und bleiben. Weil da herrschen Klarheiten darüber. Das zweite ist Großzügigkeit, Gebefreudigkeit, weil die Deva-Welten ja Bereiche der Fülle sind. Und Fülle entsteht nicht durch Nehmen, Fülle entsteht immer durch Geben. Aber was uns mehr interessiert, ist die spezielle Eigenschaft. Und die ist hier, diene nicht dem Zorn. Ja, was hat jetzt Zorn mit Himmel zu tun? Das hat mit Gesundheit zu tun. Sehr viel. Weil Zorn ja eine Emotion ist, gerade wenn sie stark ist, die sehr unmittelbar Disharmonie in uns erzeugt. Wer zornig ist, ist mit sich selbst nicht einig, ist in Aufruhr, ist in Disbalance, was sich auch auf den Körper auswirkt. Und wer zornig ist, neigt auch dazu, entsprechend zu reden und entsprechend auch in Handlungen hineinzugleiten, die auch nicht wirklich gut sind. Also andere schädigen, andere verletzen. Und da sind wir wieder bei unserer Aussage, die wir im Zusammenhang mit der M135 schon besprochen haben. Wer andere schädigt, ihren Körper schädigt, verletzt, erfährt diese Schädigung, Verletzung bei sich selbst. Nicht? Wer andere gewaltsam angeht, erfährt Gewaltsamkeit, Beeinträchtigung am eigenen Körper. So ist der Zusammenhang. Und damit wird auch deutlich, wenn es gelingt, sein Inneres zu besänftigen, auch sein Handeln nach außen entsprechend zu besänftigen, nimmt man damit auch die Hauptursachen weg, die zu künftiger Krankheit führen, sei es im Menschenbereich oder sei es bei den Devas. Jetzt kommt aber das Aber. Nicht? Alles hat ja bekanntlich ein Ende und hört auf. Und selbst die langlebigen Devas haben das Problem nicht gelöst, weil ihr Zustand ebenfalls endlich ist und das Ganze wieder von vorne an. Und dann noch ein bisschen dramatischer ist, wenn man aus angenehmen Verhältnissen Abstieg erlebt, ist immer etwas schlimmer noch, als wenn man diesen Zustand schon gewohnt ist. Mit anderen Worten, wir müssen uns einlassen darauf, dass wir das Thema Krankheit, Gesundheit aus einer viel weiterreichenden Dimension heraus noch besprechen. Das ist das Stichwort, eine andere Dimension der Betrachtung ist möglich, aber wir haben den Buddha, der uns das natürlich auf dem Tablett serviert. Zweierlei Krankheiten, sagt er nämlich, gibt es. Welche beiden? Die Krankheit des Körpers und die Krankheit des Geistes. Man trifft wohl Wesen, die sich für ein Jahr von körperlicher Krankheit frei wissen, auch von 2, 3, 4, 5, 10, 100 Jahren und vielleicht noch länger. Doch solche Wesen trifft man schwerlich in der Welt, die sich von der Krankheit des Geistes auch nur für einen Augenblick frei wissen. Es seien denn Triebversiegte. Wir haben jetzt gehört, es gibt einige Wesen, die vielleicht 100 Jahre relativ gesund sind. Menschen wenig, aber es sagt hier Wesen, nicht Menschen, Wesen. 100 Jahre gesund. Aber selbst diese sich glücklich Schätzende sind im Grunde überhaupt nicht gesund. Allenfalls ist ihr physischer Anteil einigermaßen fit, aber der entscheidende Anteil ihrer Persönlichkeit ist geradezu krank, das ist hier Geist genannt, heißt aber im Pali Cheto, also das Gemüt, ist sozusagen dieser Herz-Geist-Anteil. Und das ist der Punkt, das ist das Arbeitsfeld, wo Gesundung stattfinden muss. Nicht an der Bandscheibe oder der Niere oder Knie oder sonst was. Alles schön und gut, aber das ist eher zu vernachlässigen, wenn das krank bleibt, was hier Cheto genannt wird, wenn das Gemüt krank bleibt. Also der entscheidende Heilungsprozess, der möglich ist und notwendig ist, findet woanders statt. Und genau das ist der Grund, warum der Buddha sagt, von sich selbst, ja, was man hier gar selten sieht, nicht oft erscheinen in der Welt, ein Auferwachter bin ich, der beste Künstler, beste Arzt. Also der Buddha ist jemand, der nicht nur sagt, ich lehre Dhammas, sondern wörtlich sagt, ich bin ein Arzt und sogar der beste Arzt. Und zwar deshalb, weil ich als Buddha in der Lage bin, eben Krankheit bis zum Tiefsten zu erkennen, nicht bei der Oberfläche zu bleiben, und deshalb auch in der Lage bin, Krankheit existenziell zu heilen, nicht da, wo die kleinen Wehwehchen sind, sondern von dem tiefsten Punkt der Existenz aus zu heilen. Jetzt komme ich doch nochmal auf Pali zurück, weil manchmal ist es ganz gut hinzugucken. Im Pali steht für Arzt Salakato. Und wenn Neumann das mit Arzt übersetzt, ist das völlig richtig. Aber ganz wörtlich heißt das Pfeilchirurg. Hat
denken,
ja, was hat das auf sich? Aber wenn man dieser Spur nachgeht, wird man feststellen, dass das eine ganz wirklich subtile, aber sehr wichtige Unterscheidung ist. Also krank ist man, weil man von einem Pfeil getroffen ist. Und der Arzt ist derjenige, der den Pfeil entfernt. Und jetzt muss man nur den Schritt gehen, dass Pfeil im wörtlichen und übertragenen Sinne gemeint ist. Und dann ist man auf der Spur, die zur Lösung des Problems führt. Und der Buddha selbst erklärt uns das in einem Gleichnis. Wir müssen das gar nicht uns ausdenken, sondern er sagt es uns. Gleich wie etwa, wenn ein Mann von einem Pfeil getroffen wäre, dessen Spitze mit Gift bestrichen wurde. Und seine Freunde bestellten ihm einen heilkundigen Arzt und der heilkundige Arzt schnitte ihm mit einem Messer die Mündung der Wunde auf. Dann suchte er mit einer Sonde nach der Spitze und nachdem er diese gefunden, zöge er sie heraus und brächte die Giftsalbe weg. Soweit das Gleichnis. Und das erklärt er jetzt. Der Sinn, sagt er, ich habe euch ein Gleichnis gegeben, um den Sinn zu erklären. Das aber nun ist der Sinn. Die Wunde, das ist eine Bezeichnung der 6 inneren Gebiete, also der Sinnesdränge, der Sinnesfähigkeiten. Die Giftsalbe, das ist eine Bezeichnung des Nichtwissens, Avijja. Der Pfeil, das ist eine Bezeichnung des Durstes, Tanha. Die Sonde, das ist eine Bezeichnung der Einsicht, Sati, Achtsamkeit. Das Messer ist eine Bezeichnung der heiligen Weisheit. Der heilkundige Arzt, das ist eine Bezeichnung des Vollendeten, des heiligen, vollkommen Erwachten. Das heißt, man könnte praktisch an diesem Gleichnis vom Pfeil die ganze Lehre des Buddha aufhängen oder erklären. Da stecken alle wichtigen Kernaussagen drin. Wenn man dieses Gleichnis allein hätte, wird schon genügen, dass man eine Grundorientierung zumindest hat, wie man mit dem Leben umzugehen hat. Aber nochmal das näher betrachtet, dass es ein bisschen plastischer wird. Also der Pfeil, von dem wir getroffen sind, der uns Schmerzen bereitet, das ist der Ausdruck für Durst. Und Durst ist ja nichts anderes als das, was uns an Gier und Hass, an Abwehr, Hinneigung, Abneigung bewusst wird. Wenn das ins Bewusstsein steigt, dann sagen wir Durst. Nicht? Verlangen entweder nach Sinnen, Dingen, nach Existenz, nach Veränderung, all das, was wir wollen nennen. Das ist ja ein Ausdruck auch für Durst. Und das ist die mentale Konstellation, die für fast alle Menschen, alle Wesen gilt. Das Dumme dabei ist, dass dieser Durst, dieser Pfeil zusätzlich noch mit Gift bestrichen ist. Macht das Ganze noch komplizierter. Und Gift steht im Gleichnis für Wahn, Nichtwissen, Orientierungslosigkeit, geblendet sein, die Wirklichkeit nicht sehen. So, und das ist unsere Lebenssituation. Vom Pfeil getroffen, es tut weh. Aber der Geist ist nicht in der Lage zu verstehen, warum es wehtut, woher es kommt und was er dagegen machen soll. Der Pfeil ist, wenn man so will, die Ursache für die Verletzbarkeit des, oder die Verletzung des Körpers und zugleich selbst auch Grundkrankheit. Denn man muss sich klar machen, was dieser Körper an sich ist, existenziell gesehen. Der Körper ist nichts anderes als ein Instrument, um unsere Sinneswünsche zu befriedigen. Das heißt, um den Durst zu befriedigen. Solange Durst, Wollen, Haben wollen existiert, solange gibt es Körper. Solange es Körper gibt, solange gibt es Beeinträchtigung des Körpers, sprich Krankheit. Also haben wir den Zusammenhang, dass selbst körperliche Krankheit abhängig ist eigentlich von unserer grundlegenden psychischen Krankheit, der wir unterliegen. Und daraus ergibt sich relativ einfach, was zu machen ist. Nicht? Man muss den Pfeil herausziehen, man muss das Gift unschädlich machen. Man muss, auf Deutsch gesagt, Durst ausklingen lassen, muss den abschaffen und muss den Wahn aufheben. Und jetzt nochmal ein Satz, den ihr schon zweimal gehört habt, den ihr aber jetzt mit einer neuen Nuance hört. So ist es, Hausvater, so ist es, Hausvater. Siehst wahrlich ist dieser Körper gebrechlich und empfindlich. Wenn einer einen solchen Körper herumträgt und ihn auch nur für einen Augenblick als krankheitsfrei ausgibt, was sollte dies anderes sein als Torheit? Fortsetzung. Daher sollst du dich darin üben. Mag auch dieser Körper Sieg sein. Der Geist soll mir nicht Sieg sein oder Sieg werden. Darin hast du dich zu üben. Also das ist jetzt die Perspektive, das ist die Therapie, die über die körperliche Therapie hinausgeht. Sie einschließt, aber darüber hinausgeht. Wenn es hier heißt, der Geist soll mir nicht Sieg werden, steht wiederum im Pali Chitta, das Herz. Also das innere Getriebe von uns, das was ja Welt und ich eigentlich nur projiziert. Also man muss an dem Projektor, muss man die Binde anlegen, sozusagen. Da muss man verbinden und nicht nur an den Projektionen des Projektors irgendwo an der Wand herum. Das Herz soll gesund werden. Und Nakula Pitta ist ganz ergriffen von dieser Antwort. Das leuchtet ihm nämlich ein, dass das der springende Punkt ist. Aber er vergisst jetzt zu fragen, du lieber Buddha, wie macht man es? Was ist es denn? Worauf kommt es denn an? Macht aber nichts, weil Sariputta in der Nähe ist und der muss ja öfter mal herhalten, um Dinge zu erklären, die eigentlich der Buddha schon hätte erklären können. Und da fragt er ihn, sag mal, was habe ich davon zu halten, was der Buddha eben mir gesagt hat. Und der ehrwürdige Sariputta sprach also, wie nun, Hausvater, ist der Körper sich und auch der Geist sich? Da ist ein unerfahrener Weltmensch und der betrachtet die Körperlichkeit als sich selbst. Ich bin die Körperlichkeit, mein ist die Körperlichkeit. In so vorgefasster Meinung verharrt er, und ihm, der in solch vorgefasster Meinung verharrt, ich bin die Körperlichkeit, mein ist dieser Körper, wandelt sich nun, verändert sich nun diese Körperlichkeit, und durch Wandel und Veränderung dieser Körperlichkeit entstehen ihm Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung. Also worauf es im Kern ankommt, ist das Verhältnis des Menschen zu seinem eigenen Körper. Und da können wir aus eigener Erfahrung sagen, dass diese Verbindung, dieses Verhältnis sehr, sehr eng ist. Man kann auch sagen, es ist eine Art von Identifikation. Entweder sagen wir, ich habe einen Körper, oder, was noch ein bisschen komplizierter und schwieriger ist, wir sagen noch, ich bin dieser Körper. Und dann haben wir natürlich verloren. Wenn das Gesetz von der Wandelbarkeit stimmt, und es stimmt ja, heißt das, wenn ich der Körper bin, habe ich ein Problem. Weil der Körper entweder beeinträchtigt ist, sich verändert, nicht mehr das macht, was er soll, dann wird das in 5 Worten ausgedrückt, 5 Worte für psychische Gefühle, negative Gefühle. Kummer, Jammer, Schmerz, Gram und Verzweiflung. Das ist sozusagen vorprogrammiert, wenn wir uns und soweit wir uns mit unserem physischen Leib identifizieren, ist all das programmiert. Und der Erwachte spricht ja von einem unverständigen Menschen. Das waren wir alle und sind es zum großen Teil noch. Ja. Wir kennen in dieser Situation die Zusammenhänge nicht. Da wir sie nicht kennen, können wir auch nicht entsprechend reagieren. Fazit, wir sind einer doppelten Krankheit unterworfen, sodass wir uns das nochmal klar machen. Die des Körpers ohnehin, da wissen wir gut Bescheid, aber auch der Krankheit der Psyche, des Herzens, des Gemütes. Weil da, wo Raga, Dosa, Moha ist, wo Anziehung, Abstoßung, Aversion und Verblendung ist, ist die Grundkrankheit gegeben. Weil Raga, Dosa, Anziehung, Abstoßung ja heißt, da ist eine Mangelsituation, eine Sucht nach Erleben. Wo Sucht nach Erleben ist, tauchen all die Dinge auf, über die wir jetzt zwei Abende schon gesprochen haben und noch sehr viel mehr. Und speziell das Wünschen von Sinnendingen, die Abhängigkeit der sinnlichen Welt oder von der sinnlichen Welt, produziert ja immer wieder körperliche Erscheinung. Wo körperliche Erscheinung immer wieder produziert wird, ist der ganze Rattenschwanz auch mit verbunden, der mit Alter, Krankheit, Tod etc. bezeichnet ist. So, aber Sariputta bleibt nicht da stehen und sagt, es geht nicht nur um den Körper, jetzt gucken wir uns alles an, aber ich nehme das nur als Stichwort. Wer sich mit dem Körper identifiziert, hat ein Problem, aber auch wer sich mit den Gefühlen identifiziert, mit den Wahrnehmungsvorgängen, mit Erlebensvorgängen, mit seinen Aktivitäten, mit seinem eigenen Charakter, mit seiner eigenen Persönlichkeitsstruktur, kriegt immer ein Problem. Also wenn du gesunden willst, das wäre die Schlussbilanz, wenn du wirklich gesunden willst, auf Dauer gesunden willst, dann gibt es nur eins, da anzulegen, wo die Grundkrankheit ist, wo Raga, Dosa, Moha ist. Wenn die weg sind, wenn die auf Dauer weg sind, wird auch nie mehr eine Krankheit auftauchen. Jetzt gucke ich mal auf eine meiner Uhren. Gebt ihr nur 5 Minuten? Ja? Ich habe etwas ausgespart, was eigentlich in einer normalen, Anführungsstriche, Religion auftauchen muss. Die Wunderheilung. Ja? Und da muss man dazu was sagen. Und es passt auch ganz gut. Und ich habe es zum Schluss sozusagen hier aufgehoben, weil man die Antwort dann am besten geben kann, wenn man den Vorspann hat. Wunderheilungen spielen ja in allen Religionen eine große Rolle. Nicht? Je mehr da passiert, umso besser ist diese Religion. Und je mehr ein Guru oder Prediger oder was solche Wunder vollbringt, umso bedeutender ist er. Das ist sozusagen eine menschliche Erfahrung. Und wir wissen ja von Jesus Christus, dass das wirklich sein Feld war. Da war der ja wirklich gut und hat viel gemacht. Und deshalb lohnt es sich auch das mal aus buddhistischer Perspektive zu betrachten, weil der durchschnittliche Mitteleuropäer es immer gern hätte, wenn einer kommt und sagt, sei geheilt und alles ist gut. Das wäre sozusagen die Ideallösung. Aber leider funktioniert nicht. Und deshalb habe ich mir mal überlegt, wie ist das eigentlich im Zusammenhang mit den Lehren. Was ist da gesagt? Und merkwürdigerweise habe ich nur 2 Fälle in Erinnerung, ach, sind mir nur 2 Fälle bekannt, wo so etwas wie eine Wunderheilung auftaucht. Das eine ist mal initiiert von dem Buddha selbst und ist passiert, oder ich sage mal, Wunderheilung vollzogen von Angulimala. Den kennt er. Angulimala, der Raubmörder, wird manchmal gesagt, der ein Heiliger geworden ist, ist in der Stadt unterwegs und sieht da eine Frau, die eine Fehlgeburt hatte. Und das hat ihn nochmal so erinnert an die Lebenssituation der unbefreiten Menschen, an das Elend, mit dem die Menschen dauernd konfrontiert sind. Und er geht zu dem Buddha zurück und sagt ihm das, das ist mir passiert, also das habe ich erlebt. Dann sagt der Buddha zu ihr, geh zurück und sag, liebe Frau, seitdem ich lebe, kann ich mich nicht erinnern, einen Menschen verletzt oder getötet zu haben. Dann sagt Angulimala, wie, also ich bin einer, der viele 100 Menschen umgebracht hat, wie kann ich denn das sagen, es wird doch eine glatte Lüge. Hat er aber falsch verstanden. Geboren, ja, geistig geboren, sozusagen befreit ist, seitdem habe ich niemanden verletzt und getötet. Das nennt man ein Wahrheitswort. Und mit diesem Wahrheitswort kann man physische Phänomene beeinflussen. Und das lese ich euch nochmal vor. So gehe denn Angulimala zu jenem Weibe hin und sprich also zu ihr. Seitdem ich, o Schwester, in heiliger Geburt geboren bin, weiß ich nicht, dass ich mit Absicht ein Wesen des Lebens beraubt hätte. So wahr ich sage, sei genesen, genesen deine Frucht. Wohl, o Herr, erwiderte da der ehrwürdige Angulimalo dem Erhabenen gehorchend, und er begab sich zu jenem Weibe und sprach zu ihr also: Seitdem ich, o Schwester, in heiliger Geburt geboren, weiß ich nicht, dass ich mit Absicht ein Wesen des Lebens beraubt hätte. So wahr ich sage, sei genesen, genesen sei deine Frucht. Und das Weib war genesen, genesen die Frucht. Also beide gesund. Was ist der Hintergrund? Das muss man kurz beleuchten, weil das ja für westliche Vorstellungen sehr seltsam ist. Wunderheilung versteht man ja, eine Heilung, die nicht nach den normalen Gesetzen dieser Welt, die wir so kennen, vollzogen wird, sondern über eine übernatürliche Weise. Wobei übernatürlich im Grunde ein falscher Ausdruck ist. Es ist genauso natürlich wie alles andere auch, nur andere Gesetzmäßigkeiten greifen hier. Weil im Kern der Geist immer das Prä hat vor der Materie. Und Menschen oder Wesen, wird gesagt, die sich befreit haben von sinnlicher Abhängigkeit, die keine sinnlichen Bezüge mehr zur Welt haben, völlig frei sind, verfügen über das, was die Idi genannt wird, also über magische Fähigkeiten. Sie haben eine Kraft, eine Fähigkeit des Geistes, der Psyche erworben, die in der Lage ist, spontan physische Dinge zu beeinflussen und zu verändern. Und im tiefsten Sinne muss man wissen, oder nochmal sich erinnern, Wahrnehmung ist ja nichts anderes als Projektion des Herzens. Ich erlebe doch nur, was dieses Herz in die Welt sozusagen hineinpustet. Und wenn dieses Herz völlig rein ist, dann ist auch die Wahrnehmung rein. Da kommt eben nicht Wahrnehmung von Krankheit, Tod und Sterben, sondern kommt Wahrnehmung von Erleben. Das ist der Hintergrund. Erstes Beispiel. Dann gibt es ein zweites Beispiel, das noch ein bisschen subtiler ist, weil ausführlichere Aspekte da mit eine Rolle spielen. Und zwar heilt der Buddha diesmal selbst eine Frau, Supavasa heißt sie. Das ist eine ganz bemerkenswerte Lehrrede und auch ein bemerkenswertes Ereignis, das da geschildert wird. Da ist eine Frau, Supavasa heißt sie, die 7 Jahre hintereinander schwanger war und 6 Mal, jetzt die vorangegangenen 6 Male, immer Fehlgeburten hat. Und jetzt steht das 7. Mal da, dasselbe Problem, sie kann dieses Kind nicht gebären, hat unglaubliche Schmerzen und quält sich über Tage hinweg. Bis ihr Mann spitz kriegt, der Buddha ist in der Nähe, geht dahin, schildert das und sagt, ja, sie hält sich im Grunde nur aufrecht, indem sie immer wieder an den Buddha denkt und sagt, ja, der Buddha ist erschienen, dass solche Schmerzen künftig nicht mehr sind. Der Buddha ist erschienen, um uns zu zeigen, dass die Freiheit möglich ist. So hält sie sich innerlich aufrecht. Und da sagt der Buddha zu dem Ehemann, der ihm gegenübersteht, genesen sei Supavasa, gesund, einen gesunden Sohn soll sie gebären. Und noch während der Erhabene diese Worte sprach, genas die Kollegin Supavasa, wurde gesund und gebar einen gesunden Sohn. Der Mann weiß das ja noch nicht, weil er nicht zu Hause ist, geht aber zurück und sieht das und staunt schon, dass das alles so passiert ist. Jetzt brauchen wir uns nicht über die Heilungsfähigkeiten des Buddha auseinanderzusetzen, weil er, wenn man so will, der beste Wunderheiler war, den es gab oder geben kann. Die Frage ist nur, ja, warum macht das denn so selten? Der Bedarf ist doch groß, nicht? Krankheit überall, Todesfälle überall. Warum hält er sich so zurück? Und vor allen Dingen, warum macht er es da gerade in dieser Situation? Man kann es im Grunde nur so erklären, zusammengefasst, erstens, Wunderheilungen nützen gar nichts. Und zweitens, wenn man es denn doch mal macht, dann aus pädagogischen Gründen. Das will ich versuchen mal darzustellen. Weil Ich habe das ja geschildert, wenn man die jetzige aktuelle Situation bereinigt mit einem solchen Akt, ist ja gar nichts gewonnen. Solange das Innere der Menschen sich nicht verändert, werden künftige Leiber wieder produziert, wird künftige Krankheit wieder produziert, oben, unten, überall. Es ändert sich im Kern nichts. Und hier drückt der Buddha sein Mitempfinden, das er durchaus hat, dadurch aus, dass er den Menschen, die da sind, zeigt, um was es geht. Ihnen sozusagen klar macht, was das eigentliche Problem des Lebens ist. Der Bericht über dieses Kind ist sehr bemerkenswert, weil dieses ein außergewöhnliches ist, nämlich eines, das eben jetzt das 7. Mal bei derselben Mutter wiedergeboren werden will, das 7. Mal dieselben Probleme hat, sich aber auch daran erinnert, dass das früher so war. Er ist also bewusst in diesen Mutterleib eingestiegen, ist bewusst drin und jetzt geboren, weiß er um die ganze Sache. Es gibt ja Menschen, die ihre Sati-Fähigkeiten behalten und deshalb diesen Wiedergeburtsprozess bewusst vollziehen. Was sehr merkwürdig klingt in unseren Augen, aber weil das Kind so bewusst ist, kann es im ersten Moment, als es auf der Welt ist, auch sprechen. Klammer auf, was der Buddha auch konnte, was ihm auch nachgesagt wurde, aus den Gründen, weil da die Achtsamkeit, die Bewusstseinsklarheit ungebrochen war, ist auch Sprache mit einfach geblieben, muss nicht neu gelernt werden. Und Sariputta spricht jetzt mit dem Bub. Da sprach der ewige Sariputta zu dem kleinen Söhnchen: Kind, ist dir wohl? Fühlst du dich gesund? Fehlt dir nichts? Und der Bub: Wie könnte mir wohl sein, wie könnte ich mich gesund fühlen, Herr Sariputta? 7 Jahre hintereinander bin ich aus dieser Bluthöhle herausgekommen. Also der Bub ist im Moment gesund. Es fehlt ihm nichts. Beinchen dran, Kopf dran, alles dran. Aber der weiß sehr genau, das ist doch keine Situation von Gesundheit. Er weiß genau, das kommt alles wieder auf ihn zu. Wie oft auf ihn zu, wenn das Problem von Existenz nicht gelöst ist, ist das immer nur vor sich hergeschoben. Er weiß genau, alles wiederholt sich irgendwann. Also er weiß genau seine künftige Situation und kann deshalb sagen, von Gesundheit kann man da nur wirklich nicht reden. Und seine Mutter, das ist ja wirklich das Verrückte, die eben noch unter den großen Qualen des Geburtsvorganges gelitten hat, nicht? Ist sofort, nachdem der Bub geboren wird, wieder in der Muttersituation, die in dem Fall eine völlig verblendete ist. Nicht? Denn sie ist stolz darauf, dass ihr kleiner Bub mit dem Sariputta spricht. Also sie hat gar nicht mehr drauf, das, was der Kleine schon sieht, diese existenzielle Problematik, sondern sie sieht jetzt auch, der Bub ist gesund und stell dir mal vor, mein Sohn spricht mit dem Sariputta. Ja, und das Schärfste, der Buddha fragt sie dann, und wie sieht es denn aus, willst du noch weitere Kinder gern haben? Und sie sagt, noch 7 solcher Kinder möchte ich haben, Herr. Da sieht man die Ambivalenz. In dem Geburtsvorgang wusste sie, der Buddha lehrt das heraus aus dieser Lebenssituation. Und das hat sie aufrechterhalten, dieses Verständnis. Aber gleich nachdem der Zahnschmerz sozusagen rum ist, ach, gleich wieder so ungefähr, noch 7 hätte ich gern dafür. Und das scheint mir der Grund, warum der Buddha das mal so vollzogen hat, um mal zu zeigen, Leute, worauf kommt es wirklich an? Nicht aus der momentanen Krise herauszukommen, nicht sich über die Runden jetzt zu retten, sondern die Frage existenziell anzugehen, und zwar in einer Situation, die eine Perspektive eröffnet, um endgültig sagen zu können, ja, Krankheit ist besiegt. Deshalb ein Schlusswort des Buddha, das er an seine Mitaktivisten spricht. Wehes in Gestalt von Frohem, Bitteres in Gestalt von Lieben, Leiden in Gestalt von Wohlem, überwendig den, der lässig, also genau den, der nicht sieht, wie die Realität eigentlich ist. Und jetzt wissen wir oder verstehen wir, was der Buddha als das eigentliche Wunder genannt hat. Es ist nicht so eine Wunderheilung, sondern das eigentliche Wunder ist das Wunder der Belehrung. Das ist das Sensationelle überhaupt. Weil dieses Schlüsselereignis des Verstehens von Realität über die Belehrung eines Buddha die gestellten Aufgaben löst und die Frage von Krankheit ein für alle Mal obsolet macht. So, das war auch mein letztes Wort. Ich bewundere eure Geduld.